Prima, vielen Dank. Dann darf ich Sie zur 20. Sitzung des Ausschusses für Digitales und Staatsmodernisierung ganz herzlich begrüßen. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung darf die Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere Gäste ganz herzlich begrüßen, die ich nachher namentlich natürlich noch erwähnen werde. Unser Tagesordnungspunkt dieser öffentlichen Anhörung ist der Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung 2024-900 über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung, politische Werbung, Transparenzgesetz, Bundestagsdrucksache 21-4089. Ich darf auch die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung und der Bundesländer sowie die nachgeordneten Behörden begrüßen. Ich darf vom Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung den Staatssekretär Thomas Jatzombek begrüßen und Frau Dr. Caroline Engel, die den Staatssekretär begleitet heute. Die Sitzung ist öffentlich und wird live im Internet übertragen. Ich begrüße auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns hier im Saal und auf der Tribüne beziehungsweise virtuell zugeschaltet sind und freue mich über Ihr Interesse. Dann darf ich die Sachverständigen ganz herzlich begrüßen, die uns heute mit ihrer Expertise Rede und Antwort stehen. Ich darf begrüßen Professor Dr. Matthias Kornils von der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Wo ist Herr Kornils? Ist hier, ist uns zugeschaltet. Herzlich willkommen. Ich darf begrüßen Dr. Jörg Frederik Ferro von Rechtsanwalt der Kanzlei CBH Rechtsanwälte, ist hier, genau. Dann Professor Dr. Christoph Fiedler, Medienverband der Freien Presse, Herr Fiedler ist hier. Dann Helmut Werdenhalven vom Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger, herzlich willkommen. Dann Jochen König von Cosmonauts und Kings GmbH, ist hier, Herr König. Dann Tahiri Andrew Panahi von der Universität Kassel, ist auch im Saal anwesend. Marie-Hélène Boulanger, stellvertretende Direktorin und Leiterin des Referats Demokratie, Unionsbürgerschaft und Korruptionsbekämpfung der Generaldirektion Justiz und Verbraucher der Europäischen Kommission, ist zugeschaltet, genau. Dann Frau Daniela Bronstrup, Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, herzlich willkommen. Und ganz herzlich willkommen Frau Professor Dr. Luisa Specht-Riemenschneider, Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Besonders freuen wir uns, dass Sie auch zugeschaltet sind, Frau Specht-Riemenschneider. Es fehlt, entschuldigt, Alina Klaasen von Reporter ohne Grenzen e.V., aber sie hat sich entschuldigt bei uns. Dann darf ich zum Ablauf der Sitzung darauf hinweisen, dass die Sachverständigen gebeten wurden, zu Beginn ein dreiminütiges Eingangsstatement abzugeben. Es wird dann zwei Debattenrunden geben für Fragen und Antworten, also innerhalb der Debattenrunde immer direkt antworten, Frage und Antwort innerhalb dieser Zeit. Die Sachverständigen antworten also unmittelbar innerhalb dieser Redezeit. Und ein akustischer Gong weist auf das Ende der Redezeit hin, sodass man auch rechtzeitig dann den Satz vollenden kann. Die erste Runde beträgt 3 Minuten pro Fraktion, die zweite Runde auch 3 Minuten pro Fraktion, dann aber nach dem entsprechenden Zugriffsverfahren. Noch Allgemeines, alle abgegebenen schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen wurden auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Dort sind sie, kann man sie nachlesen. Die Sachverständigen wurden informiert, dass sie im Vorfeld ihrer mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme etwaige finanzielle Interessensverknüpfungen in Bezug auf Gegenstand der Beratungen offenzulegen haben. Es gibt eine Verdolmetschung, die über die Kopfhörer im Saal und in der Online-Konferenz angehört werden kann. Es wird natürlich ein Wortprotokoll über die Sitzung angefertigt und die Besucherinnen und Besucher möchte ich noch darauf hinweisen, dass das Fertigen von eigenen Ton- und Bildaufnahmen während der Sitzung nicht zulässig ist. Und da beginnen wir mit den dreiminütigen Eingangsstatements und ich darf Herrn Professor Dr. Matthias Kornils bitten zu beginnen. Bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung, hier als Sachverständiger auftreten zu dürfen. Ich bitte um Nachsicht für diesen Online-Modus, weil die Reise heute zeitlich nicht möglich war. Vielleicht eine kleine Vorbemerkung. Ich hatte Ihnen die schriftliche Stellungnahme etwas kurzfristig, etwas spät, aber immerhin noch eingereicht in aller Kürze. Die Probleme, die wir hier diskutieren heute, sind aus meiner Sicht
eher nicht Probleme des eigentlich in Rede stehenden bundesgesetzlichen Rechtsaktes, sondern ganz überwiegend solche, die schon durch die EU-Verordnung letztlich begründet worden sind. Es geht um eine unmittelbar anwendbare Verordnung, die in ihren materiellen Teilen vollharmonisierend ist und gar nicht so sehr um die heutige Durchführungsregelung mit einem sehr schmalen Anwendungsbereich. Das habe ich in der Stellungnahme ja auch schon ausgeführt. Es handelt sich durchaus um ein problematisches Beispiel einer sehr starken Regulierung dieses Themas, einer, wenn man so will, sehr bürokratischen Fassung, die vielleicht kontraproduktive Effekte hat, indem politische Kommunikation eher verhindert, eingeschränkt oder behindert wird, jedenfalls nicht gefördert, wie es möglicherweise der Ansatz eigentlich war. Ich habe mich beschränkt auf die beiden, wie ich finde, wichtigsten Punkte der Zuständigkeit der Behörden, also der Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern, sodann der kritischen Frage, ob die Medienfreiheiten hier hinreichend gesichert sind. Was die Zuständigkeitsverteilung angeht, meine ich, dass diese bundesgesetzliche Regelung eher durch einen zurückhaltenden Ansatz gekennzeichnet ist, der sich im Wesentlichen an etablierte Strukturen und Vorbilder anschließt, also vor allem an die DSA-Kompetenzverteilung. Dagegen ist aus verfassungsrechtlicher Sicht nichts zu sagen. Die Plattformregulierung, also die Regulierung der Dienstanbieter, die Beaufsichtigung der Dienstanbieter, Vermittlungsdienste bleibt beim Bund, bei der Koordinierungsstelle. Der Großteil der Aufsichtsbefugnisse und Zuständigkeiten liegt aber bei den Ländern und wird durch Landesregelungen umgesetzt werden müssen, insbesondere auch soweit Mediendienste, also sonstige Anbieter politischer Werbung außerhalb der Vermittlungsdienste, also Plattformen und Suchmaschinen betroffen sind. Man kann diese Unterscheidung, die dazu führt, dass wir hier über möglicherweise Probleme reden, die gar nicht so existieren, was die Medien angeht, diskutieren, ob diese Abgrenzung nur Vermittlungsdienste als Zuständigkeitsbereich der Koordinierungsstelle bei der Bundesnetzagentur, ob das hinreichend scharf gefasst ist. Ich meine schon, man könnte das noch schärfen. Ich habe das ausgeführt, indem man den Dienstanbieterbegriff noch enger fasst, dass ganz klar ist, dass Mediendiensteanbieter ausgeschlossen sind von der Bundeszuständigkeit. Diese Begrenzung wird sich auch auf die Zuständigkeiten, also auf die Befugnisse auswirken. Die Befugnisse sind ganz schmal, nur Artikel 5 und nur Artikel 20 für den Bund. Ich sehe schon, meine Zeit ist hier vorbei. Wir können später vielleicht noch darüber bei der Diskussion eingehender reden.
Genau, vielen Dank, Herr Professor Dr. Cornels. Übrigens, wir sehen Sie nicht mehr. Wir hören Sie zwar noch, aber sehen Sie nicht mehr auf dem Bildschirm. Vielleicht können Sie mal nachgucken. Ob Sie, Herr, ja. Jetzt sehen wir Sie wieder. Vielen Dank. Dann kommt als nächstes Herr Dr. Jörg Frederik Ferro. Bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann mich zunächst den durchaus kritischen Anmerkungen zu der Verordnung zur politischen Werbung von Herrn Professor Cornels weitgehend anschließen. Die TTPW-Verordnung gilt unmittelbar in den Mitgliedstaaten und entsprechend gibt es für die Mitgliedstaaten auf der materiellen Ebene relativ wenig zu regeln. Den Mitgliedstaaten verbleibt nur die Aufgabe, die zur Durchführung zuständigen Behörden zu bestimmen und die Sanktionen bei Verstößen zu normieren. Diesen Aufgaben widmet sich der vorliegende Gesetzentwurf. Ich möchte aus meiner schriftlichen Stellungnahme drei Anmerkungen dazu machen. Die letzte Anmerkung, um ein bisschen den Spannungsbogen aufzubauen, will dann doch aufzeigen, ob es möglicherweise einige materielle Spielräume für die Gesetzgeber in Deutschland gibt. Erstens. Es ist zu begrüßen, dass der Entwurf die Durchführung der Artikel 11 und 12 der Verordnung den Ländern überlässt. Die dort geregelten Transparenzanforderungen sind an Herausgeber politischer Werbung adressiert. Sie betreffen also die Publisher und damit den Bereich der Medienregulierung, für den die Länder zuständig sind. Für die an Sponsoren und Anbieter gerichteten Vorschriften gilt dies nicht ohne weiteres, denn Sponsoren und Anbieter erbringen lediglich Vorbereitungsmaßnahmen für die spätere Veröffentlichung von politischen Anzeigen. Hier kann es gleichwohl zu Zuordnungsschwierigkeiten kommen, sollte ein Herausgeber zugleich politische Werbedienstleistungen anbieten. Zweitens, die Vorschriften zu den Ermittlungsbefugnissen sehen keinen Schutz von Berufsgeheimnisträgern vor. Dabei sind vor allem Parlamentsmitglieder oder Mitarbeiter von Medien nah am oder im Anwendungsbereich der Verordnung tätig und können somit auch von Ermittlungsmaßnahmen betroffen sein. Daher muss der Gesetzgeber den hohen Anforderungen des Geheimnisschutzes Rechnung tragen. Das gilt für die Mitarbeiter von Medien, insbesondere aufgrund der Bestimmung von Artikel 4 des European Media Freedom Acts. Zu diesem Zweck könnten zum Beispiel die Vorschriften der Strafprozessordnung zum Schutz von Berufsgeheimnisträgern für entsprechend anwendbar erklärt werden. Dritte und letzte Bemerkung. Der Entwurf lässt die Chance verstreichen, den unbestimmten Begriff der politischen Werbung näher zu präzisieren. Zwar darf sich der nationale Gesetzgeber nicht in Widerspruch zur unionsrechtlichen Definition setzen. Eine Präzisierung unbestimmter Merkmale im Einklang mit Wortlaut und Intention der Verordnung ist ihm jedoch ohne weiteres möglich. Beispielsweise könnte der Begriff des Rechtsetzungsprozesses in Artikel 3 Nummer 2b der Verordnung so präzisiert werden, dass nur bereits eingeleitete Gesetzgebungsverfahren gemeint sind. Andernfalls könnte bereits jede abstrakte Forderung nach neuen Regeln oder der Beibehaltung geltender Regeln politische Werbung sein. Der Bundesgesetzgeber sollte hier, in enger Abstimmung mit den Ländern freilich, die Chancen nutzen, durch Präzisierungen die Rechtssicherheit zu erhöhen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann war die Bitte, dass die beiden Herren Fiedler und Werdenhalfen umdrehen. Und zwar zuerst Herr Werdenhalfen seine Stellungnahme abgibt.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Helmut Werdenhalfen vom Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger. Wir vertreten die Interessen von ungefähr 2000 digitalen journalistischen Produkten und 300 Zeitungen. Sie sehen schon, digital ist ganz weit vorne. Ich will Ihnen Sie alle haben mit dieser Verordnung eventuell schon Ärger gehabt, weil Ihre politische Kommunikation eingeschränkt wurde dadurch. Ich will Ihnen ein Beispiel aus der Praxis im Verlagswesen zeigen. Ein Zeitungsverlag in Norddeutschland hat einen Podcast eingerichtet. Da ging es darum, politisch entgegengesetzte Stimmen zusammenzubringen. In dem Fall einen Politiker von der Linken und einen von der FDP, die sich dort austauschen. Für diesen Podcast wollte der Verlag bei Instagram werben. Es wurde verboten von Instagram selber aus Angst vor diesen EU-Vorschriften. Also eine ganz klare Beschränkung der Möglichkeit, politische Kommunikation zu verbreiten. Die zugrunde liegende EU-Verordnung will Transparenz schaffen. Sie führt aber, das haben wir schon vielfach gehört, zu nicht hinnehmbarer Bürokratiebelastung. Vor allem aber gerät sie in Konflikt mit der Pressefreiheit. Besonders deutlich wurde es am ursprünglichen Ansatz, denn ursprünglich hatte die EU auch erwogen, journalistische Inhalte wie politische Werbung zu behandeln mit allen Folgen. Das ist zum Glück verhindert worden. Es zeigt aber, wie schmal in Brüssel der Grat ist zwischen gut gemeint und in dem Fall aus unserer Sicht sehr schlecht gemacht, gerade wenn es um Meinungsfreiheit geht. Denn auch nach der Korrektur schon in Brüssel bleiben erhebliche Herausforderungen. Wir werden mehr staatliche Kontrolle politischer Kommunikation erleben, komplexe Pflichten für alle Beteiligten und enorme Haftungsrisiken. Und dadurch entsteht in Deutschland ein Problem, was wir hier gar nicht haben. Es mag sein, dass in anderen EU-Staaten Presse, Medien abhängig von Staat ist. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Insofern erleben wir hier was Parteien und NGOs die Kommunikation beeinträchtigt und also eine Verarmung der politischen Debatte. Die Verordnung bringt natürlich massive Belastungen, bürokratische für die Medienhäuser, Prüfdokumentations- und Meldepflichten und verbunden das Ganze mit extrem hohen Bußgeldern, die kaum darstellbar sind. Noch gravierender ist dann der wachsende staatliche Kontrollzugriff auf Medienaufsicht. Sanktionsverfahren können anfällig für politische Einflussnahme sein, anders als im klassischen Presserecht, wo die Gerichte unabhängig zuständig sind. Genau hier ist der Bundestag gefordert. Die EU-Verordnung lässt ihnen ausdrücklich Raum für nationale Schutzmechanismen, die Pressefreiheit eben nicht aushöhlen. Die EU-Verordnung versagt hier. Es gilt nun, den Schaden zu reduzieren. Dort, wo das, was zu erwarten ist, nicht gelingt, muss Deutschland umgehend bei der EU Nachbesserung verlangen. Vielen Dank.
Dankeschön. Und als nächstes Herr Professor Dr. Fiedler.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin versucht, entweder zu berichten, wovon wir glauben, dass der Bundestag es machen sollte, oder zu illustrieren, wo denn die spezifischen Medienrisiken liegen. Sag aber jetzt lieber, worum wir Sie bitten, was Sie tun könnten. Und vielleicht ergibt sich für das zweite Gelegenheit noch bei den Fragen. Diese Verordnung ist ein Bürokratiemonster, das die politische Kommunikation beschränken wird, schon beschränken hat und nicht gut ist. Es wird außerdem die Medien belasten, weil sie auch die teilweise entweder keine politische Werbung mehr machen können wegen der Haftungsrisiken und Bürokratie oder aber weil sie mit Sicherheit jedenfalls dann die Preise werden erhöhen müssen. Außerdem ist sie eine Gefahr für die Presse, weil es eben tatsächlich in bestimmten Konstellationen Ärger geben kann. Wir begrüßen, dass der Bund die Zuständigkeitsteilung akzeptiert und auch weitgehend anordnet, dass die Länder die Aufsicht regeln sollen. Wir sehen allerdings an einem Punkt ein Problem, und zwar geht der Bund davon aus, dass Diensteanbieter eigentlich niemals der Presseverlag ist. Und das sehen wir anders. Es ist so, dass bei dem größten Teil der Displaywerbung tatsächlich der Presseverlag nicht gleichzeitig der Hoster der Werbeanzeige ist. Aber es gibt im Direktvermarktung durchaus Konstellationen, wo halt es nicht von einem Dritten kommt, der das Werbemittel hostet und ausspielt, sondern dass das der Verleger selber macht. Dann ist er, jedenfalls nach meiner Auffassung, und Herr Cornelis und ich haben schon diskutiert, es ist jedenfalls umstritten, ist er Hoster auch der Werbung und würde dann Gefahr laufen in einer Doppelzuständigkeit. Wir schlagen vor, dass Sie ganz einfach klarstellen, haben wir schriftlich ausgeführt, dass wenn ein Medienanbieter politische Werbung ausspielt und zusätzlich auch der Hoster der Werbung ist, dass er dann trotzdem nicht Dienstanbieter ist im Sinne des PWTG-Entwurfs dieser beiden Zuständigkeitsnormen, dann wäre auch das bei den Ländern. Das Zweite ist, wenn man jetzt sagt, unterstellt, Sie machen das und alles ist bei den Ländern, wieso soll der Bund noch irgendwas sagen zum Schutz der Redaktion und der Presse? Wir finden, dass er das sehr wohl sollte. Und da sind zwei Elemente drin. Jetzt wird es mit der Minute schon, ich habe noch zwei fast, dann geht es doch. Da sind zwei Elemente drin. Wir würden etwas vorschlagen, was ein bisschen mehr Mut verlangt. Ob der Mut da ist, weiß ich nicht. Dieses Kuschen immer vor dem EU-Gesetzgeber halte ich persönlich für komplett falsch, weil das alles unbestimmte Rechtsbegriffe sind, weil niemand weiß, was der EuGH entscheidet. Der EuGH hat schon entschieden, dass eine Norm in den Pressegesetzen aufrechterhalten wird, wo alle vorher gesagt haben, alle, auch ich, das ist europarechtswidrig, das ist Willkür. Also muss man gucken, dass man das, was man machen will, einfach macht. Deshalb würden wir Folgendes empfehlen. Zwar bestimmen Sie nicht die Zuständigkeit der Behörden, aber es sind doch Bundeskonkretisierungen von Befugnisnormen im Digitale-Dienste-Gesetz. Die konkretisieren Befugnisse aus dem DSA, auf die die Verordnung verweist. Es sind Konkretisierungen im Bundesdatenschutzgesetz, auf die verweist die DSGVO, auf die nimmt auch die politische Werbetransparenzverordnung Bezug. Und Sie haben natürlich im Fünf-Wort folgende PWTG eigene Befugnisse für den kleinen von Matthias Kornitz beschriebenen Raum. Sie könnten aber Folgendes machen, Sie könnten einfach sagen, soweit es um PWTG geht, finden Eingriffsbefugnisse für Beschlagnahme und Durchsuchung keine Anwendung, wenn es um die Presse geht. Und dann hätten Sie eine Aussage gemacht, und wenn die Länder darauf zurückverweisen, haben Sie es umfassend gesichert. Jedenfalls aber entsprechende Anwendbarkeit der Schutzvorschriften aus der StPO. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und als Nächstes Herr König, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete. Ich bedanke mich für die Einladung und spreche heute hier als Unternehmer und Geschäftsführer der Cosmonauts & Kings GmbH. Seit mehr als 9 Jahren bieten wir als Unternehmen unter anderem auch digitale politische Werbedienstleistungen an. Ich kenne daher die Perspektiven der Umsetzungsherausforderungen für die unterschiedlichen Akteure aus der Praxis. Das gilt für politische Akteure, für Interessensverbände, für Unternehmen, für zivilgesellschaftliche Akteure. Ich begrüße ausdrücklich das Ziel dieser europäischen TTBW-Verordnung und des vorliegenden PWTG, politische Werbung transparenter zu machen, mit dem Ziel, eben auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den demokratischen Diskurs und vor allem auch in die digitale Öffentlichkeit zu stärken. Es ergeben sich aber aus der TTPVO, wie bereits ausgeführt, und dem PWTG erhebliche Handlungsunsicherheiten und rechtliche Herausforderungen für die politischen und für die zivilgesellschaftlichen Akteure, die politische Werbung betreiben. Auf den ersten Punkt wurde bereits eingegangen, nämlich das Thema der Definition von politischer Werbung. Das führt bei allen betroffenen Akteuren, ob in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, zu dem Punkt, dass nachvollziehbar ist, dass in dem vorliegenden Gesetzentwurf es kann und nicht zu einer Präzisierung der Definition kommt angesichts der Vollharmonisierung. Die Definition von politischer Werbung nach Artikel 3 Nummer 2 in Verbindung mit Artikel Nummer 8 führt zu der Handlungsunsicherheit, wann eine Werbeanzeige unter die Verordnung fällt und wann nicht. Die Leitlinien der Kommission helfen hierbei nur bedingt weiter. Mit Formulierungen wie wahrscheinlich und könnte sind sie keine belastbare Grundlage. Gleichzeitig sind auch die Ausführungen der Kommission zu der Umsetzung in vielen Punkten schlicht und ergreifend nicht sinnbildlich für das, was wir in der Praxis tagtäglich erleben. Lassen Sie mich noch zweitens auf einen kurzen Punkt eingehen, das Thema der Durchsetzung von Verpflichtungen und Bußgeldvorschriften. Es geht um die Bußgelder, gibt es zwar die Mindestumsatzschwelle zum Schutz kleinerer Akteure. Bei den Zwangsgeldern nach § 8 fehlt jedoch dieser Schutz. Akteure, die fahrlässig insbesondere gegen die Transparenzpflichten verstoßen, sind denselben Maximalstrafen ausgesetzt wie vorsätzlich Handelnde. Fahrlässige Fehleinschätzungen dürfen insbesondere für kleine Akteure nicht zu existenzbedrohenden Strafen führen. Gerade für kleine Interessensverbände, Stiftungen und NGOs können Sanktionen existenzgefährdend sein. Und diese Kombination aus einer Definitionsunklarheit und dem maximalen Sanktionsrahmen haben ein erhebliches Abschreckungspotenzial. In Anbetracht der Zeit möchte ich nicht näher auf die Entscheidung der Plattformen eingehen, keine TTBA-konformen politischen Werbeanzeigen überhaupt mehr möglich zu machen. Vielleicht gibt es dazu in der Diskussion nachher noch eine Möglichkeit. Es ist richtig, was die TTPW sich vornimmt. Es ist jedoch notwendig, im Rahmen der nationalen Handlungsspielraum die Möglichkeiten auszuschöpfen, um zu einer Klärung des Anwendungsbereiches der Definition von politischer Werbung aus der TTPW beizutragen, um diese Verhältnismäßigkeit bei den Sanktionen im zweiten Schritt auch konkret in dem vorliegenden Gesetzentwurf sicherzustellen. Mit dem Ziel, die Handlungsunsicherheit von Akteuren im politischen Meinungs- und Bildungsprozess zu reduzieren und damit auch sicherzustellen, dass wir weiterhin politische Kommunikation in einer digitalen politischen Öffentlichkeit sehen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr König. Dann kommt das nächste Statement von Frau Panahi.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Die Regulierung der Transparenz politischer Werbung soll dem Schutz der freien demokratischen Meinungs- und Willensbildung dienen. Sie darf aber nicht dazu führen, dass potenziell betroffene Adressaten mit einer intransparenten Rechtslage zu kämpfen haben. Die DTPW-Verordnung differenziert nicht zwischen verschiedenen Arten von sogenannten Sponsoren. Die pauschale Behandlung von Parteien, NGOs und sonstigen potenziellen Auftraggebern politischer Werbung sollte sich, soweit rechtlich möglich, in den nationalen Aufsicht nicht fortsetzen, zumal es um eingriffsintensive Maßnahmen und Aufsichtsmaßnahmen geht. Besonderes Augenmerk sollte auf der verfassungsmäßigen Aufgabe politischer Parteien aus Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz liegen, bei der politischen Willensbildung mitzuwirken, was auch durch Werbung erfolgen kann. Daher sollte § 8 PWTG um Mindestanforderungen an Warnungen vor einem Abhilfeverlangen ergänzt werden. Zudem sollte aus meiner Sicht ein Bußgeld erst bei wiederholten Verstößen angedroht werden, um einen Chilling-Effekt zu vermeiden. Problematisch ist auch die komplexe Begriffsdefinition der politischen Werbung in der Verordnung. Etwaigen Adressaten der Maßnahmen ist es nicht zumutbar, dass sie, wie vorgesehen, erst durch den Jahresbericht des DSC über die behördliche Auslegung wichtiger Begriffe informiert werden. Zusätzlich dazu sollte ein Leitfaden des DSC als öffentliche zugängliche Auslegungshilfe erstellt werden. Da es sich um komplexe Auslegungsfragen mit potenziell schwerwiegenden Konsequenzen handelt, sollte dabei auch der Beirat nach dem DDG eingebunden werden. Der Beirat wurde bislang nicht mit weiteren Aufgaben betraut, wäre jedoch aufgrund seiner Zusammensetzung aus Wissenschaft, Praxis und Zivilgesellschaft besonders dazu geeignet, die Dynamiken politischer Werbung zu analysieren und Behörden zu beraten. Zudem ist die Umsetzung des Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung unklar. Dieser stellt einen Auffangtatbestand für sonstige Zuständigkeiten dar, etwa gegenüber Nichtvermittlungsdiensten. Es ist nicht ersichtlich, ob im Gesetzesentwurf grundsätzlich von der Geltung des Landesrechts ausgegangen wird oder verpasst wurde, weitere Bundeszuständigkeiten zu regeln. Sollte von einer grundsätzlichen Zuständigkeit der Länder ausgegangen werden, würde eine Klarstellung wie etwa in § 12 DDG Auslegungsschwierigkeiten zumindest vermeiden. Insbesondere wird die Aufsicht über Sponsoren nur hinsichtlich einzelner Maßnahmen geregelt. Diese sind häufig gerade keine Anbieter von Telemedien, sodass der geplante § 111 des Medienstaatsvertrags für sie gelten würde. Unklar ist uns insbesondere die Zuständigkeit für Bußgelder gegen Sponsoren. Die Begründung verweist hier auf einen § 14 Absatz 6 Nummer 1 und 2, die im Entwurf nicht existieren, was mit Blick auf den hier erforderlichen Verwaltungsaufwand kritisch zu betrachten ist. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann hören wir als nächstes Frau Boulanger, die uns digital zugeschaltet sein müsste. Schauen wir mal.
Good afternoon. Thank you very much for giving us the floor.
Guten Tag, vielen herzlichen Dank, dass Sie mir das Wort erteilt haben. Ich arbeite für die Kommission Justizabteilung. Abteilung und ich muss mich zuerst einmal dafür entschuldigen, dass ich auf Englisch sprechen werde und ich möchte ein bisschen den Kontext erläutern. Das ist eine sehr wichtige Gesetzgebung, die gerade verabschiedet wurde vom Europäischen Parlament und vom Rat. Hier werden gemeinsame Standards für Transparenz und Vergleichbarkeit erreicht und es geht um die Transparenz und das Targeting politischer Werbung. Man versucht, die Fragmentierung der Märkte zu verhindern und ein faires und gleichberechtigtes Vorgehen in der EU zu erreichen und auch Online- und Offline-Akteure gleich zu behandeln. Diese Standards unterstützen eine offene Debatte. Wir sprechen darüber, über Dinge, die Auswirkungen auf Wahlprozesse haben und wie schon gesagt wurde, ist der Text jetzt schon in Anwendung und wird in allen Mitgliedstaaten angewandt. Und man versucht auch Desinformationskampagnen damit anzugehen, denn es werden alle Werbungsmaßnahmen von außerhalb der EU 3 Monate vor Wahlen verboten. Also es muss erklärt werden, wer für die Werbung bezahlt hat, wie viel dafür bezahlt wurde und das soll den Bürgerinnen und Bürgern dabei helfen, besser zu verstehen, wer für das, was sie sehen, gezahlt hat. Die Verordnung verbietet keine politische Werbung und regelt auch nicht den Inhalt der politischen Werbung. Meinungsfreiheit wird aufrechterhalten und es trifft auch nicht auf politische und andere Inhalte zu, die redaktionellen Verantwortungen unterliegen. Ich möchte Sie auch daran erinnern, dass die Grundrechtecharta angewendet wird. Diese Verordnung nimmt auch die Wertschöpfungskette der Verbreitung von politischen Akten mit in Betracht. Die Dolmetscher entschuldigen sich, der Ton ist so schlecht, dass es fast nicht verdolmetschbar ist. Die Kommission hat über ein Jahr aktiv mit allen beteiligten Parteien daran gearbeitet, unter anderem mit den Mitgliedstaaten, um die Umsetzung dieses Textes zu unterstützen. Ich möchte nur erwähnen, dass wir Richtlinien veröffentlicht haben, die mit den Mitgliedstaaten, mit den Stakeholdern besprochen wurden. Das sind äußerst praktische Leitlinien, die auch praktische Beispiele aufgreifen, um die Umsetzung dieses Textes mit zu unterstützen, der jetzt schon gültig ist, wie ich schon gesagt habe.
Okay. Thank you so much. Time is over.
Vielen herzlichen Dank. Ihre Zeit ist
dann
vorbei.
Als nächstes Frau Dr. Daniela Brünstorp.
Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung. In der Bundesnetzagentur gibt es seit knapp 2 Jahren den Digital Service Coordinator, den DSC. Der DSC hat als unabhängige Einheit, wie sein Name schon sagt, viele koordinierende Aufgaben. Und mit der TTPW-Verordnung und dem politische Werbung Transparenzgesetzentwurf sollen jetzt weitere Aufgaben hinzukommen. Die PTTW-Verordnung selbst gibt bereits vor, dass der DSC koordinierende Aufgaben bezogen auf Vermittlungsdienst übernehmen soll. Und im PWTG-Entwurf sind darüber hinaus einige wenige Aufsichtsaufgaben für den DSC vorgesehen. So soll er unter anderem die Kontaktstelle auf Unionsebene sein und ein Online-Verzeichnis für die bevollmächtigten Vertreter von nicht in der EU ansässigen Diensteanbietern führen. Die vorgeschlagenen Aufgaben fügen sich in die bestehenden Zuständigkeiten der Behörden ein. Die Hauptaufsichtsaufgaben liegen bei den Datenschutzbehörden und bei den Landesmedienanstalten. Der DSC wäre lediglich für die Aufsicht über die Einhaltung einiger Transparenzbestimmungen durch Vermittlungsdienste zuständig. Eine solche Arbeitsteilung ist dem DSC durchaus vertraut durch die Durchsetzung des Digital Services Act. Die Zusammenarbeit mit den Landesmedienanstalten und den Datenschutzbehörden ist hier mittlerweile auch fest etabliert. Konkret bedeutet das PWTG in der aktuellen Entwurfsfassung, dass der DSC ausschließlich bei möglichen Verstößen von Vermittlungsdiensten bei einigen Vorgaben aktiv wird. Diese Vorgaben sind die der Identifizierung und der Dokumentation von Werbung. Insofern ist es vielleicht einfacher zu sagen, wofür der DSC nicht zuständig ist. Ob Kennzeichnung und Transparenzbekanntmachung bei politischen Anzeigen vorhanden sind, wäre eine Frage für die Landesmedienanstalten. Nicht zuständig ist der DSC auch für die Frage, ob ein Targeting im Einklang mit der TTPW-Verordnung und der Datenschutzgrundverordnung steht. Hierfür sind die Datenschutzbehörden zuständig. Ein drittes Beispiel. Influencer oder Content-Creatorinnen oder Redaktionen sind nach unserem Verständnis üblicherweise gerade keine Vermittlungsdienste. Ob sie sich an die TTPW-Verordnung halten, fällt daher nicht in den Aufsichtsbereich des DSC. Es wurde hier schon mehrfach angesprochen, Klarstellungen werden hilfreich. Ich würde sie durchaus auch begrüßen. Um die im Entwurf vorgesehenen Koordinierungs- und begrenzten Aufsichtsfunktionen zu übernehmen, laufen beim DSC bereits jetzt die Vorbereitungen. Beispiele für die gute Zusammenarbeit mit anderen Behörden sind die gemeinsam erstellte Handreichung zur Umsetzung der TTPW-Verordnung und ganz aktuell die gemeinsame Online-Veranstaltung zur Verordnung am 26. März. Und auf EU-Ebene hat die Bundesregierung den DSC vorläufig als Mitglied des Netzes der nationalen Kontaktstellen benannt, sodass der DSC auch dort bereits Kontakte ausbauen und neu knüpfen konnte. Der Gesetzentwurf würde diese Mitgliedschaft jetzt auch gesetzlich verankern. Vielen Dank.
Dankeschön. Und die abschließende Stellungnahme erhalten wir von Frau Prof. Dr. Specht-Riemenschneider, die uns auch digital zugeschaltet ist.
Jawohl. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich danke ebenfalls zunächst für die Einladung zu dieser Anhörung und möchte hier insbesondere drei Punkte machen und im Übrigen auf unsere Stellungnahme verweisen. Und diese drei Punkte sind erstens, was bedeuten die Zuständigkeitszuweisungen an die Datenschutzaufsichtsbehörden? Da ist es in der Vergangenheit zu einem Missverständnis gekommen, insofern als dass diese Regelung, die Sie in § 2 getroffen haben, als Zentralisierungsregelung zugunsten meines Hauses verstanden wurde. Das ist nicht der Fall. Da würde ich gerne drei Worte zu sagen. Es wurde aber hier auch schon so ausgeführt. Zweitens, wie gelingt eigentlich die Zusammenarbeit und der Datenaustausch zwischen den Behörden? Das ist der Paragraph 3. Und drittens, wie ist die Veröffentlichung von Erklärungen über Verstöße datenschutzrechtlich zu behandeln? Zu Punkt 1, die BFDI, mein Haus, betreffen die Regelungen des PBTG-Gesetzes insbesondere durch die Zuständigkeitszuweisung in Artikel 22 Absatz 1, das wissen Sie, und 2 Absatz 1 Ihres Entwurfes für die Artikel 18 bis 20 TTPW-Verordnung. Die Zuständigkeiten der Datenschutzaufsichtsbehörden von Bund und Ländern für die Artikel 18 und 19 ergeben sich unmittelbar aus dem Verweis, nämlich aus dem Verweis des 22 auf die nach Artikel 51 DSGVO zuständigen Behörden. Und wir haben ja keine anderslautende Regelung im PWTG-Entwurf und deswegen gilt das Zusammenspiel aus BDSG und Landesregelung, das wir sowieso schon haben. Das heißt, die Zuständigkeit meines Hauses bezieht sich ja primär auf öffentliche Stellen des Bundes und der Anwendungsbereich der TTBW-Verordnung zielt ja aber insbesondere auf Parteien, Privatpersonen oder Unternehmen, die politische Werbung betreiben. Daraus folgt eben, dass ein Großteil der praktischen Aufsicht bei den jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten und nicht in meinem Haus liegt. Wir haben es hier schon verschiedentlich gehört. Ich glaube ebenfalls, dass eine Zuständigkeitsklarstellung sehr hilfreich wäre. Ich weiß, es wurde aus rechtsförmlichen Gründen bislang abgelehnt, aber warum nicht die Regelung, die hier gerade schon angesprochen wurde, aus dem DDG auch hier in dem Gesetzesentwurf anfügen? Dann weiß die Praxis genau, dafür ist die BFDI zuständig und dafür sind die Landesdatenschutzaufsichtsbehörden zuständig. Zweiter Punkt, Datenaustausch zwischen den zuständigen Behörden. Für den effektiven Vollzug der TTPW-Verordnung ist eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden unerlässlich. Das kann man auch sehr gut darstellen. Ich begrüße die in § 3 PBTG vorgesehene kooperative Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle für digitale Dienste und den Landesbehörden explizit. Ich bin zudem der Meinung, man könnte die Regelung ergänzen, etwa auf technische Informationen über die zugrunde liegenden Targeting-Verfahren. Der Datenaustausch ist datenschutzrechtlich ohnehin am Grundsatz von Datenminimierung und Erforderlichkeit zu messen. Und deshalb ist die Beschränkung auf bestimmte Datenkategorien, wie zum Beispiel Inhalte oder Bestand- und Nutzungsdaten, unnötig starr. Wir könnten durchaus eine flexiblere Generalklausel mittragen, die den Datenaustausch auf das für die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderliche Maß beschränkt, wie sie etwa in § 3 Absatz 6 und § 4 Absatz 3 des aktuellen Entwurfs des Datenverordnungsanwendungs- und Durchführungsgesetzes vorgesehen ist. Das wäre aus meiner Perspektive zukunftsfähiger und datenschutzrechtlich möglich. Letzter Satz, Veröffentlichung von Erklärungen über Verstöße. sehen wir datenschutzrechtlich natürlich ein bisschen kritisch. Da müssen wir klar sagen, bevor man so einen öffentlichen Pranger tatsächlich ausweist, da tatsächlich Meldungen hat, ist stets eine sorgfältige Verhältnismäßigkeitsprüfung voranzustellen. Und bei der Ermessensentscheidung, ob mit welchen Angaben und für welche Zeitdauer eine Veröffentlichung verhältnismäßig ist, muss eben das Informationsinteresse der Öffentlichkeit und das Recht auf Schutz personenbezogener Daten stets in einen gerechten Ausgleich gebracht werden. Ich danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Dankeschön den Sachverständigen für Ihre Stellungnahmen. Dann steigen wir in die erste Frage- und Antwortrunde ein. Und für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Konrad Körner, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an alle Sachverständigen, die sich geäußert haben. Meine erste Frage geht an Herrn Dr. Ferro und Herrn König. Sie sind insbesondere noch mal intensiv auf die Begriffsbestimmungen dieser Verordnung auf europäischer Ebene eingegangen und haben dort, was ja zunächst ungewöhnlich erscheint, noch mal darauf hingewiesen, dass die EU-Kommission in ihren Leitlinien selbst erwähnt, dass die nationalen Gesetzgeber hier Detail- und nationale Anpassungsspielräume haben. Welche Definitionen würden Sie dort noch mal speziell für nachbesserungswürdig oder vielleicht auch für national besonders halten, sodass wir hier auf nationale Spielarten eingehen müssen? Ich habe jetzt bisher mitgenommen, insbesondere die politische Werbung und dort der Beginn des Gesetzgebungsverfahrens. Vielleicht können Sie da noch mal drauf eingehen, wo aus Ihrer Sicht dann die Grenze genau wäre. Denn das kann ja wahrscheinlich nicht erst die erste Lesung im Deutschen Bundestag sein. Da wäre ich sehr dankbar.
Schnell starten, die Zeit läuft.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Körner. Ich denke, dass in der Tat die Frage, wann ein Rechtsetzungsprozess vorliegt, sehr wichtig ist. Ich möchte das auch noch mal an ein paar Beispielen deutlich machen. Wenn Sie eine allgemeine Forderung aufstellen als Verband, als NGO, beispielsweise ganz aktuelles Beispiel nach einem Social-Media-Verbot für Minderjährige, dann ist das ja eigentlich schon die Forderung nach einer gesetzlichen Regulierung. Mit anderen Worten, Sie fordern die Initiierung eines Rechtsetzungsprozesses. Damit sind Sie eigentlich schon im Anwendungsbereich der politischen Werbung möglicherweise drin. Und wenn man dann abstellt, dass ein konkreter Gesetzgebungsprozess schon initiiert worden ist, dann schränken Sie zumindest den Anwendungsbereich an der Stelle ein bisschen weiter ein. Ich könnte mir vorstellen, dass eine solche Initiierung beispielsweise mit einem ersten Entwurf, etwa dem ersten Referentenentwurf, schon geschehen sein könnte. Möglicherweise könnte man auch etwas weiter vorangehen, wenn schon sehr konkrete Vorbereitungshandlungen getroffen worden sind, wenn zum Beispiel politische Beschlüsse gefasst worden sind, dass ein bestimmter Gesetzgebungsprozess eingeleitet worden oder werden soll. Aber sozusagen ins Blaue hinein jegliche Forderung nach politischer Regelung oder auch die Forderung, etwas nicht zu regeln, als politische Werbung und damit möglicherweise als Rechtsetzungsprozess anzusehen, das wäre aus meiner Sicht etwas zu weit gehen. Ein Punkt noch ganz kurz, auch mit Blick auf die Zeit. Ein weiterer Punkt, den man möglicherweise weiter konkretisieren könnte, wäre der Begriff der öffentlichen Kommunikation in der politischen Werbung. Wann darf also die amtliche Seite Verlautbarung von sich geben, ohne dass das gleich politische Werbung ist? Das weiter zu konkretisieren, ist, glaube ich, jetzt in der Kürze der Zeit aber nicht möglich.
In der Leitlinien zur Unterstützung der Durchführung aus der EU-Kommission geht eindeutig hervor, dass das heißt, es muss eindeutige und wesentliche Verbindungen zwischen der Botschaft und ihrem Potenzial einen Rechts- oder Regulierungsprozess geben, diesen zu beeinflussen. Und genau hier ist eben das Problem. Es muss irgendwo gegeben sein, aber gleichzeitig wird aus der Definition nicht ersichtlich, wann dieser Prozess anfängt und ab wann man eben, wie Herr Dr. Ferro bereits ausgeführt hat, der Moment ist, dass man eben unter diese Definition von Artikel 3 Nummer 2 fällt.
Dankeschön. Die nächste Frage stellt für die AfD-Fraktion Herr Rupp.
Herr Vorsitzender, geehrte Sachverständige, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Das ist ja ein ziemlich klares, negatives Urteil über TTPA und PWTG, was wir heute hier haben, vor allem über die aktuellen Fassungen, was ich so nachvollziehen kann. Es fehlen Worte wie Beschränkung politischer Kommunikation von Herrn Verdenhalden. Dann haben wir von Herrn Dr. Fiedler Bürokratiemonster, Gefahr für die Presse. Herr König sprach von Existenzgefährden für lokale Medien. Ich möchte noch mal sagen, das ist wirklich wichtig, dass wir offen darüber sprechen. Deswegen danke auch für die offenen Worte. Meine Frage ist jetzt insbesondere an die genannten Experten und auch, wenn ich jetzt einen noch vergessen habe, würde ich es gleich noch mal nennen. Wäre es nicht sinnvoller, dass man darauf drängt, die TTPA wieder abzuschaffen bzw. aufzuheben und auch das PWTG zurückzuziehen und stattdessen nationale Transparenzregeln einzuführen, die dann deutlich schlanker wären und auch den Bundesnachrichtendienst zu stärken, weil das ist ja auch ein Kernargument für diese Transparenzregelung, die ausländische Einflussnahme zu stoppen.
An wen war die Frage,
Herr Ruck? An Herrn Verdenhalden, an Herrn König und Herr Dr. Ferrau.
Gut. Ja, grundsätzlich wäre es sinnvoll, eigene nationale Regelungen zu schaffen und auf EU-Ebene alles daran zu setzen, dass diese Regelungen so weit wie möglich zurückgezogen werden. Das hatte ich auch ja angedeutet am Schluss meiner Ausführung. Das wäre meine Sichtweise.
Herr König, glaube
ich. Ich widerspreche dem. Ich halte grundsätzlich eine europäische Regelung für sinnvoll, insbesondere wenn wir uns die Desinformationskampagnen anschauen, die in den vergangenen 10 bis 15 Jahren durch den Wachstum der digitalen Öffentlichkeit zugenommen haben. Was ich allerdings sehr bedauere, ist, dass die Ironie an der TTPA darin besteht, dass man eigentlich sich an den Rahmen, den die Plattformen sich selber ausgedacht haben, insbesondere Meta, daran anknüpfen wollte. Und die Konsequenz der Plattform ist, sich komplett davon zu verabschieden, sodass es nicht mehr den demokratischen politischen Akteuren möglich ist, insbesondere ihren Abgeordneten, dort zu kommunizieren, wo Meinungen heute entstehen, und es in der digitalen Öffentlichkeit. Gleichzeitig wird auch verkannt, dass einfach nur, weil wir jetzt politische Werbung von diesen Plattformen verbannt haben, das nicht heißt, dass wir nicht dennoch Desinformationskampagnen und Einflusskampagnen aus dem Ausland haben. Insbesondere, wenn wir uns eben auch die aktuelle Berichterstattung zu diesem Thema anschauen, stellen wir fest, dass es eben eindeutig ist, dass es eben Netzwerke gibt, die eben auch aus ausländischen Accounts heraus versuchen, gewisse politische Richtungen zu befördern. Sprich, zeigt auch, dass die TTPA hier nicht so durchgreift, wie sie durchgreifen könnte. Ich halte schlicht und ergreifend den Definitionsrahmen von politischer Werbung zu weit gefasst und halte es für falsch, dass die EU-Kommission sich darauf zurückzieht, zu sagen, wir wollen alles umschließen und jetzt aber eben auch dann die Akteure, und das heißt hier wirklich auch, wir reden hier von politischen Organisationseinheiten wie Kommunalpolitikerin damit alleine lässt, wie jetzt eben dieser Verordnung umzugehen ist.
Ich halte mich auch sehr kurz. Ich bin nun mal Rechtspositivist und solange eine Verordnung gilt, muss sie auch umgesetzt werden. Aber gleichwohl teile ich Ihre Kritik. Wenn man an der Verordnung etwas ändern möchte, dann müsste man das erstmals auf dem politischen Weg in Europa versuchen. Solange sie gilt, ist sie eben umzusetzen. Ansonsten droht das Vertragsverletzungsverfahren durch die Kommission.
Dankeschön. Als nächstes für die SPD-Fraktion Johannes Schätzl.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Weil es manchmal vielleicht auch wichtigere Dinge gibt als eine Anhörung, zunächst möchte ich die besten Genesungswünsche und den größten Dank an Frau Specht-Riemschneider aussprechen und noch mal feststellen, dass Sie das Amt und die Behörde auf eine sehr positive Art und Weise geprägt haben. Und eine ganze Behörde jetzt als Ermöglichungsbehörde zumindest in der Digitalbranche gesehen wird. Deswegen herzlichsten Dank an dieser Stelle. Zur Anhörung. Also ich teile alle Wortmeldungen, die den Kern dieser Verordnung und das Ziel dieser Verordnung unterstützen. Dennoch habe ich ein bisschen Störgefühl bei dieser Verordnung. Meine Position ist, dass man das eigentliche Ziel, also große Plattformen damit zu regulieren, nicht ganz erreicht und stattdessen aus meiner Sicht bei kleinen Verlagen für Unsicherheit gesorgt hat. Deswegen wäre meine konkrete Frage analog zur Frage von Herrn Körner, was man konkret, und meine Frage bezieht sich auf den Änderungsbedarf im Gesetz, also nicht in Begründungen oder Hinweisen, sondern tatsächlich in einen Änderungsbedarf im Gesetz, was man am Gesetzestext ändern kann, um auch das Ziel der eigentlichen Verordnung zu erreichen. Ich würde die Frage an Herrn Verdenhalfen gerne stellen.
Ja, vielen Dank. Es war ja von meinem Kollegen Christoph Fieler schon gesagt worden, was in Deutschland möglich wäre. Das Grundproblem ist und bleibt die EU-Verordnung. In Deutschland muss man halt auf Verschiedenes achten. Zum einen hatten wir über die Zuständigkeit gesprochen, dass die Verlage sicher sein können, welche Behörde ist denn zuständig und dass es nicht zwei Behörden sind. Das ist die eine Sache, die Sie hier festlegen können. Und die andere Sache ist, dass man schon sehr aufpassen muss mit den staatlichen oder behördlichen Maßnahmen. Wir haben gesprochen über Durchsuchungen, Beschlagnahmungen in Redaktionsräumen. Das Risiko besteht tatsächlich, dass das bei einer ungenügend klaren Regulierung passiert. Das wären mal zwei Dinge, die ich da nennen würde. Aber tatsächlich wäre auch mein Appell, nach Europa noch mal hinzutreten und zu sagen, das, was ihr da wolltet, nämlich die Gatekeeper regulieren, das funktioniert so ja auch nicht unbedingt, weil man muss einfach sagen, dass viele nicht bezahlte Werbung als politische Botschaften weiter möglich bleiben. Und während dann eben die Vielfalt der Medien in Gesamteuropa darunter leidet und im Übrigen aber auch nicht nur die, sondern auch die NGOs und Parteien, die in der politischen Kommunikation eingeschränkt werden.
Vielleicht noch eine kurze Frage. Sie haben in einem Eingangsstatement erwähnt, dass Instagram beispielsweise jetzt aus Angst keine politische Werbung mehr zulässt. Glauben Sie, das ist Angst oder eine Trotzreaktion?
Oh, ich kenne die Psyche der Eigentümer nicht und vielleicht kennt niemand den. Tatsächlich hören wir doch sehr stark, dass das denen einfach zu unsicher ist. Die Einnahmen sind zu gering im Verhältnis zum wahnsinnigen Gesamteinnahmen, die sonst haben. Und deswegen, das Haftungsrisiko ist einfach wahnsinnig.
Vielen Dank. Als nächstes Frau Dr. Löhrmann für Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank auch an alle Sachverständigen mit wertvollen Hinweisen, wie wir diese Verordnung besser umsetzen können. Das Ziel der Transparenz politischer Werbung ist ein wichtiges. Deswegen habe ich noch mal einige konkrete Fragen an Frau Panahi. Zum einen haben Sie eben davon gesprochen, dass es Unstimmigkeiten gibt in der Aufsicht von Sponsoren. Können Sie das noch mal genauer ausführen und wie man das vor allem konkret im Gesetz anpassen kann? Die zweite Frage, Sie haben auch eine Ausweitung des Mandats des DSC-Beirates angeregt. Können Sie da noch einmal den Mehrwert und mögliche Aufgaben herausstellen? Und Sie haben auch über Chilling-Effekte gesprochen, die es geben kann durch Bußgelder. Vielleicht können Sie noch einmal konkret machen, wie wir diese verhindern können. Und ganz zum Schluss noch mal, in der Verordnung angelegt ist ja auch ein Transparenzregister auf EU-Ebene, das es bisher noch nicht gibt. Sehen Sie da einen Mehrwert drin oder brauchen wir das?
Dann versuche ich das jetzt in der verbleibenden Zeit alles zu beantworten. Also zunächst die Aufsicht von Sponsoren. Das ist, denke ich, eine Lücke, die man auf jeden Fall durch eine Klarstellung schließen sollte. Denn es ergibt sich noch nicht, wer die Aufsicht über das Bußgeldverfahren hier hat. Also in Paragraph 14 Absatz 4 lesen wir, dass da auf jeden Fall ein Bußgeld gegenüber Sponsoren wegen eines Verstoßes gegen Artikel 7 der Verordnung denkbar ist oder verhängt werden kann. Aber es ergibt sich bisher noch nicht, wer hierfür zuständig sein soll. Wenn das Ländersache sein soll, dann müsste man das noch klarstellen. Dann zum DSC-Beirat. Ja, ich persönlich fand es etwas verwunderlich, dass dieser nicht eingebunden wurde. Es handelt sich ja hierbei um eine deutsche Innovation. Das gibt es in anderen EU-Staaten bisher nicht. Gleichwohl eine Institution, die sehr wohl mit dem DSA und natürlich auch mit dieser Verordnung im Einklang steht und hier nochmal für eine unabhängigere Aufsicht führen kann, indem sie einfach eine beratende Funktion bietet. Also es geht hier eindeutig nicht darum, irgendwelche Zuständigkeiten für diesen DSC-Beirat zu begründen, die über eine beratende Funktion hinausgehen würden, sondern diese bewährte Methode, die auch die Bundesnetzagentur seit Jahren hat, mit Beiräten zusammenzuarbeiten, auszuweiten. Und da nun mal diese Institution schon besteht, wäre es mit wenig Aufwand verbunden, hier noch eine weitere Aufgabe zumindest zu formulieren. Was die Chilling-Effekte durch Bußgelder angeht, ja, das habe ich in meinem Statement schon angedeutet, denke ich, es ist natürlich ein Problem, dass diese Verordnung, wie auch alle Sachverständigen, glaube ich, einstimmig gesagt haben, dass diese Verordnung zu einer großen Rechtsunsicherheit führt. Und dadurch können natürlich Chilling-Effekte entstehen. Daher wäre es vielleicht gut, vielleicht für auch nur einige Kategorien von Akteuren zumindest einen zweimaligen Verstoß vorzusehen, wie etwa auch in Paragraph 33 DDG vorgesehen ist bei Verstößen gegen das Meldeverfahren. Da muss auch ein wiederholter Verstoß vorliegen. Vielleicht noch ganz kurz zum Register auf EU-Ebene.
Das halte ich für eine sehr sinnvolle Angelegenheit, dass hier ein Register ergänzend übrigens zu den Registern, die sowieso von den sehr großen Online-Plattformen und Suchmaschinen eingeführt werden müssen, nach dem DSA eingeführt werden soll. Denn das bietet dann tatsächlich die Transparenz und vor allem auch eine Zusammenführung, also dass Werbeanzeigen für Nutzer, für ForscherInnen, für JournalistInnen insgesamt besser durchsuchbar werden und damit natürlich strukturelle Probleme erkennbar werden. Danke.
Vielen Dank. Jawohl, dann für die Linke Frau Vogtschmidt.
Vielen herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich vorrangig an Herrn König. Sie haben ja schon sehr ausführlich auch in Ihrer Stellungnahme berichtet. Und mit dieser TPPA-Verordnung soll ja einfach die manipulative Beeinflussung vor Wahlen derer in Riegel vorgeschoben werden. Die AfD hat ja letztens auch einen Antrag dazu eingereicht, dazu dann auch noch eine Debatte im Plenum angestrengt. Aber die systematische Beeinflussung politischer Wahlen ist ja bereits mehrfach einfach dokumentiert von diversen Seiten. Und nun ist es ja auch so, dass in der aktuellen Debatte auch, ich verweise jetzt auf diese nigerianischen Posts oder Bots, die ja einfach deutsche Innenpolitik seitens der AfD gepusht haben. Und es ist ja auch erwiesen, dass die algorithmische Bevorzugung von AfD-Inhalten auch im Bundestagswahlkampf einfach da war. Deswegen meine Frage an Sie. Sie hatten ja vorhin in einer anderen Antwort auch schon darauf verwiesen, dass Sie die Verordnung für nicht ausreichend halten, also in Ihrer bisherigen Auslegung. Deswegen würde mich sehr interessieren, wo Sie da ursächliche Missstände oder auch Handlungsbedarfe oder Möglichkeiten, die wir hier in der Politik haben, einfach sehen.
Vielen Dank für die Frage. Zum einen, ich sehe natürlich eben in Bezug auf die TTPAW den größten Handlungsbedarf da drin, dass wir eben genau diese Klarstellung brauchen und natürlich auch den größten Handlungsbedarf, dass wir aktuell die größten Plattformen sich dazu entschieden haben, keinerlei politisch konforme Werbeanzeigen mehr zu ermöglichen. Und dieses konstituierend mittlerweile für die digitale Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist eine grundlegende Frage, die man sich hier stellen muss. Das Ziel war, und man muss die Genese der TTPW auch verstehen, natürlich eben auch eine Reaktion eben auf gewisse Wahlmanipulations- und Kampagnenereignisse. Man nenne hier Brexit, man nenne hier eben auch die Debatten um die Firma Cambridge Analytica. Und darauf als Reaktion ist das entstanden. Worauf Sie eben gerade auch ansprechen, ist es natürlich aber eben auch nicht bedeutet, dass nicht durch organische Inhalte, die im Hintergrund in Wirklichkeit auch viralitätsmaximierend genutzt werden, ne, indem man die Algorithmen manipuliert in der Hinsicht, dass eben vermeintlich normale Nutzer-Accounts anfangen, ganz fleißig Inhalte zu teilen und sich eigentlich herausstellt, es handelt sich dabei gar nicht um echte Bürgerinnen und Bürger, sondern es handelt sich hierbei um koordinierte entweder Klick- oder Clip-Farmen, werden sie teilweise genannt, oder eben Netzwerke, die von außen bespielt werden. Und das besonders perfide an diesen bezieht sich zum Beispiel darauf, dass teilweise auf TikTok man sieht, dass diese Accounts zuerst für Lifestyle und kommerzielle Themen genutzt wurden und sie darüber TikTok Werbeanzeigen schalten konnten. Später haben sie sich dann einen neuen Namen gegeben und damit begonnen, politische Inhalte zu teilen. Sprich, man nutzt zuerst die Werbemöglichkeiten der Plattform, in dem Fall TikTok, um die Reichweite zu steigern, um es danach dann mit der gewachsenen Reichweite für politische Zwecke zu nutzen. Sprich, das ist nicht etwas, das die TTPW regeln kann, meiner Ansicht nach, sondern dass es in anderen Rechtsrahmen stattfinden muss. Dazu gibt es ja auch wenn es um das Thema Foreign Interference Operations geht und ja auch der Digital Service Act das sicherstellt. Damit soll nur deutlich gemacht werden, es gibt hier einen blinden Fleck. Und es kommt momentan eher zu der Situation, dass wir sogar teilweise in Übersicht verlieren über die politischen Werbeanzeigen, gerade da die Plattformen sich zurückgezogen haben. Denn in dem Transparenzregister, was ich in Q4 dieses Jahr erwarte, nach dem, was ich von der Kommission höre, sind natürlich dann im Endeffekt auch nur die Akteure aufgeführt, die nach bestem Wissen und Gewissen Transparenz dieser Verordnung handeln wollen. Und jene Akteure, die sich vielleicht auch unsicher sind, ob sie darunter fallen, vielleicht auf die Transparenzregisteranforderungen verzichten und im Zuge dessen dann auch nicht in diesem zentralen Register auftauchen werden.
Vielen Dank. Dann können wir in die zweite Fragen- und Antwortrunde einsteigen. Jetzt ändert sich die Reihenfolge etwas, aber es beginnt wieder für die CDU-CSU Dr. Konrad Körner.
Ja, Herr Dr. Verroher, Professor Dr. Fiedler, Sie haben ja in der Stellungnahme auch solche Konstellationen erwähnt, in denen Medienanbieter auch als Anbieter politischer Werbung tätig sein können, insbesondere wenn es um die Befugnisse und Verfahren geht. Herr Dr. Verroher, Sie haben darauf hingewiesen, das fand ich sehr gut, dass der European Media Freedom Act ja bereits auch auf europarechtlicher Ebene sekundärrechtlich dort einen Schutz der Medien vorsieht.
Dazu zwei Fragen. Können Sie erstens auf das Verhältnis von IMFA und STPO eingehen? Also an was sollte sich der deutsche Gesetzgeber jetzt bei etwaigen Schutzmechanismen halten? Und ist es aus Ihrer Sicht möglich, dass es, ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn Herr König als Agentur tätig wird, dass dann Ermittlungen gegen ihn oder gegen einen anderen als Nichtstörer, wenn eigentlich gegen die Plattformen ermittelt werden muss, dass dann solche Ermittlungen auch gegen einen Nichtstörer laufen und das nochmal besonders geschützt werden müsste?
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Körner. Vielleicht kurz zum Artikel 4 des EMFA. Der schützt eben gerade die Mediendiensteanbieter und das redaktionelle Personal dieser Mediendiensteanbieter vor staatlichen Einflussnahmen. Insbesondere wird er erwähnt, Beschlagnahme, Durchsuchung und solche Maßnahmen. Das ist natürlich nicht ohne Ausnahmen geregelt. Es gibt da Ausnahmen, die möglich sind. Diese müssen aber explizit gesetzlich geregelt sein, also keine willkürliche Handhabe. Und es muss sich um verhältnismäßige Maßnahmen handeln. Da wird insbesondere abgestellt auf die Rechtsprechung des EGMR auf europäischer Ebene. Die deutschen Regelungen der STPO sind meines Erachtens weitgehend konform mit Artikel 4. Und entsprechend müssten diese Vorgaben auch jetzt bei den Ermittlungsbefugnissen im PWTG eingehalten werden. Es gibt durchaus die eine oder andere Stelle, wo man die STPO meiner Meinung nach noch anpassen müsste an Artikel 4. Aber das ist, glaube ich, dann Gegenstand vielleicht mal eine andere Anhörung in der Zukunft. Was die Nichtstörer angeht, da kommt es dann natürlich auf die Frage, ist der Nichtstörer auch ein Mitarbeiter eines Mediums, sodass er eben besonders geschützt ist als Berufsgeheimnisträgers? Das ist ehrlich gesagt eine Einzelfallfrage, die man dann im Einzelfall sich anschauen müsste.
Zu dem Verhältnis Medienfreiheitsgesetz und PWTG bzw. Verordnung. Meines Erachtens greift der Schutz des Artikel 4 nicht gegenüber Maßnahmen nach der TTBW-Verordnung. Warum? Weil der Artikel 4 sich beschränkt auf solche Eingriffsbefugnisse, die darauf zielen, journalistische Quellen oder vertrauliche Kommunikation, und ich interpretiere das redaktionelle vertrauliche Kommunikation, auszuforschen. Hier geht es um die Verletzung von Pflichten wie Einrichtung einer Meldestelle für politische Werbung, den Verstoß gegen das Verbot der Diskriminierung und so weiter bei politischen Werbeanzeigen. Das heißt, die Maßnahmen fallen gar nicht unter Artikel 4. Deshalb ist es so zentral, dass Sie in Ihrem Gesetz anordnen, dass bei Durchsetzung des PWTG bzw. der Verordnung die 97 fortfolgende STPO 53 und so weiter, Beschlagnahme und so weiter, Schutz entsprechend Anwendung finden als Minimum.
Vielen Dank. Als nächstes für die AfD-Fraktion Herr Ebenberger.
Vielen lieben Dank, Herr Vorsitzender. Ja, vordergründig verfolgt die Bundesregierung mit diesem Gesetz strengere Regeln für Wahlwerbung im Internet gemäß EU-Diktat. Herr Professor Dr. Fiedler, wie Sie gleich zu Beginn Ihrer Stellungnahme klarstellen, hatte die EU-Kommission jedoch zunächst die Absicht verfolgt, auch redaktionelle Inhalte digitaler Presse, ich zitiere hier, als Wahlwerbung einzuordnen und so einen Kernbereich der Pressefreiheit, wie sie die freiheitlichen Demokratien mühsam erkämpft haben, zu konterkarieren. Zitat Ende. Also ein scheinbar hehres Ziel der Werbetransparenz gegen böse Einflüsse von außen bekommt da schon einen bitteren Beigeschmack, wenn Sie mich fragen. Den hält Ihre Stellungnahme zum Gesetzentwurf aufrecht? Sie warnen recht eindringlich davor, dass mit der Verpflichtung zu mehr Werbetransparenz ein sehr hohes Risiko für die Presse- und Medienfreiheit einhergeht. Ich frage Sie daher ziemlich direkt, ist der vorliegende Gesetzentwurf Ihrer Ansicht nach dazu geeignet, und ich spreche explizit davon, ist er geeignet, sondern nicht sieht er es so vor, ist er dazu geeignet, die Presse- und Medienfreiheit in Deutschland noch weiter zu schwächen?
Vielen Dank. So würde ich das nicht sagen. Wie alle oder die meisten hier gesagt haben, wir sehen Anlass dafür, diesen Schutz zu verbessern. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Unsere wäre radikaler, einfach mal anzuordnen, dass die Eingriffsbefugnisse für Beschlagnahme, Durchsuchung etc. bei der Durchsetzung der Transparenzverordnung aus DDGB, dem Bundesdatenschutzgesetz und dem PWTG, wenn sie gegenüber der Presse oder anderen redaktionellen Medien angewendet werden, nicht gelten. Das ist einfach, muss man darauf ankommen lassen. Geht das oder geht das nicht? Im Übrigen wird der Vorwurf aufrechterhalten, und ich darf noch mal ganz klar sagen, das sagen nicht nur wir, das haben Parlamentarier aus Deutschland im Europaparlament mehrfach gesagt. Aus allen hier anwesenden Fraktionen, aber aus denen, mit denen wir gesprochen haben. Und auch das Bürokratiemonster ist insofern ein
natürlich journalistisch geschütztes Zitat, auch wenn ich politisch agiere. O-Ton eines solchen Abgeordneten oder einer Abgeordneten, ich möchte das Geschlecht offen lassen, um einen Profiling zu verhindern, war wirklich, das ist eine dieser bürokratischen Undinge, die niemandem was bringt, aber bei dem wir als Parlament nur versuchen können, das Allerschlimmste zu verhindern. Und deshalb bleibt es dabei, das muss einfach wieder weg. Und ich darf darauf hinweisen, dass die Länder im Staatsvertrag eine Regelung eingeführt haben vor Jahren. Da heißt es, wenn es politische Werbung gibt, muss klar sein, angemessen, wer der Auftraggeber ist. Und das reicht doch. Das ist doch das, was man minimal macht als liberaler Rechtsstaat. Und insofern halten Sie dagegen und wirken Sie darauf ein, dass jede Bundesregierung in Brüssel sagt, weg mit dem Ding. Sollen die doch ihre Europawahlen regulieren?
Vielen Dank. Das hätte auch meine Nachfrage direkt beantwortet. Und dabei belasse ich es und schenke dem Ausschuss 7 Sekunden.
Als nächstes Herr Schätzl für die SPD-Fraktion.
Meine Frage geht auch an Herrn Fiedler. Wenn wir jetzt als politisches Ziel oder als politischen Grundsatz festhalten, dass das Wichtigste sein muss, die Presse- und Meinungsfreiheit uneingeschränkt weiterführen zu können, dann würde ich mich jetzt dennoch noch mal gern am Gesetz bzw. der Verordnung entlanghangen. Da gibt es ja jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also was halten Sie denn für zielführend? Erstens noch mal deutlich klarer herauszustellen, dass der Bund eigentlich in den Bereichen, in denen wir gerade reden, keine Kompetenzen hat. Das Zweite ist dann natürlich der Blick auf § 53 und 97 StPO. Und die dritte Frage wäre, reicht denn der bestehende Verweis auf die ZPO? Also wenn Sie vielleicht diese drei Fragen entlanghangelnd am Thema Presse- und Meinungsfreiheit beantworten könnten, wäre ich sehr dankbar.
Also der vollkommene Schutz ist nur sehr schwer möglich, dem Bundestag, nach dem, was auch hier schon mehrfach gesagt wurde, weil das EU-Recht halt Vorrang hat. Wir würden, wie gesagt, nicht einfach nur diese Vorschriften der StPO für entsprechend anwendbar erklären, sondern wir würden wirklich sagen, wir halten fest, dass die im Digitaldienstegesetz, im Bundesdatenschutzgesetz und in 5 fortfolgenden PWTG-Entwurf konkretisierten Eingriffsbefugnisse für das Betreten von Unternehmen gegen den Willen der Berechtigten, für Durchsuchung und Beschlagnahmen nicht zur Anwendung kommen, wenn es um die Durchsetzung von Bestimmungen der TTPW-Verordnung gegenüber Presseverlagen und anderen redaktionellen Medien geht. Das wäre radikaler. Und wir sagen, jedenfalls sollte man die StPO-Bestimmungen anwenden. Das hat auch der Medienstaatsvertrag schon mal gemacht bei der Frage der inhaltsbezogenen Eingriffsbefugnisse von Landesmedienanstalten gegenüber Presseunternehmen. Wir halten das für robuster und da gibt es auch unseres Erachtens eine bessere Rechtsprechung. Also es ist der deutlich bessere Weg. Wir würden den Verweis auf die ZPO nicht für ausreichend erachten. Und ich möchte Ihnen noch mal einen Fall schildern, damit das Ganze mal ein bisschen Fleisch kriegt. Wie läuft das denn? Wir haben doch diese ganzen Veröffentlichungen kurz vor Wahlen. Übrigens dann immer ein besonders schwerer Fall mit besonders hohen Bußgeldern. Das ist noch ein wichtiger Vorschlag, habe ich vergessen, bei den Bußgeldern. Reinschreiben, nicht sofort, erst bei wiederholten Sachen, was Sie sagten. Das ist sehr wichtig. Da wird was veröffentlicht. Und stellen Sie sich vor, das ist jetzt ein Nichtstörer. Der macht gar keine politische Werbung mehr, weil der Angst hat. Aber dann wird gesagt, dann gibt es Mails, der hat doch vielleicht Geld bekommen von einer fremden Macht dafür, für diesen Leitartikel oder diesen Veröffentlichung. Und wenn Sie dann so ein bisschen Verdacht haben, dann sagt die Behörde, welche auch immer das sein mag, Landesmedienanstalt vielleicht, ja, da gehen wir doch mal rein. Und die Beeinträchtigung ist ja nicht allein die Informationssuche, sondern wir wissen aus allen physischen Eingriffen in Verlage und Medien, der Eingriff als solcher, der zur Beschlagnahme der Computer führt, der das Ganze stört und auch nicht nur gegenüber den Akteuren, der ist das, was den Chilling-Effekt verursacht und wenn es denn durchgeführt hat, diese Medien, die keine wahnsinnigen Umsatzrenditen haben, recht schnell in die Knie zwingt.
Dann als nächstes Frau Dr. Lührmann für Bündnis 90 Die Grünen.
Ich habe eine Frage an die EU-Kommission. Shall I pose it in English directly? Yes, probably. No. So a question to the Commission.
An die EU-Kommission bitte. Sie haben gesagt, ein europäisches Register für politische Werbung im Einklang mit Artikel 13 sollte eingeführt werden. Meine Frage dazu lautet, wann können wir das erwarten? Wann wird ein solches Register eingeführt werden? Sollen wir direkt darauf antworten? Ja, bitteschön. Ja, ich war nicht genau sicher, wie man hier vorgehen soll. Vielen herzlichen Dank. Die Verordnung sieht vor, dass ein Register eingeführt werden soll von der Kommission. Das wurde im Laufe der Verhandlungen zu diesem Vorschlag hinzugefügt. Wir haben die notwendigen Umsetzungsgesetze dafür vorbereitet, die veröffentlicht sind, und in einem Monat kann uns Feedback gegeben werden. Und sehr bald wird von der Kommission dieses Gesetzeswerk verabschiedet werden. Dabei geht es um die technischen Vorbedingungen dieses Registers. Und wir arbeiten hier auch mit den unterschiedlichen Datenschutzausschüssen zusammen und auch mit den unterschiedlichen Vertretern der Anbieter, damit in den nächsten Monaten ein solches Register eingerichtet werden kann. Danke, sind gute Nachrichten.
Haben ja die, oder der DSC hat ja schon einen Leitfaden als Auslegungshilfe auch veröffentlicht. Würden Sie, ich glaube, es kam von einigen Sachverständigen hier, der Hinweis, dass es Sinn machen könnte, das auch festzuhalten im Paragraph 4 zum Beispiel des Gesetzes, dass das sozusagen eine Auslegungshilfe eben ist, um das sozusagen für die Betroffenen klarer zu machen, diese Rechtsunsicherheit der ein bisschen Abhilfe zu schaffen.
Ja, also wir wollten auf jeden Fall sowieso weiter an den Leitfäden arbeiten, weil wir genau daran interessiert sind, dass Rechtsklarheit existiert. Sie haben den einen Leitfaden schon erwähnt, den wir haben. Wenn das der Klarheit noch weiter dienen könnte, sind wir da sehr offen.
Und vielleicht zum Schluss noch mal eine Frage an Frau Panahi. Wir hatten ja eben viel auch hier Kommentare gehört, dass sozusagen die gesamte Verordnung abgeschafft werden soll. Was würden Sie da befürchten?
Ja, also das kann ich so beantworten. Man darf diese Verordnung, glaube ich, nicht als im luftleeren Raum schwebend betrachten. Sie ist natürlich verbunden mit dem DSA, mit der DSGVO, mit vielen anderen europäischen Rechtsakten, die insgesamt natürlich auch wieder negative Effekte der Verordnung eindämmen können. Also wenn ich kurz den Satz zu Ende machen darf. Zum Beispiel enthält ja der DSA gerade auch Risikominderungsmaßnahmen, die sehr großen Plattformen und Suchmaschinen obliegen, die dann natürlich auch für Risiken in Bezug auf die gesellschaftliche Debatte und politische Wahlen gelten. Das heißt, es gibt auch wieder gegensteuernde Mechanismen.
Dann als nächstes für die CDU-CSU nochmal Dr. Konrad Körner.
Ja, herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an die Vertreterin der EU-Kommission und an die BFDI. Zum einen, der Herr König hat eine Must-Carry-Pflicht für die Anbieter politischer Werbung vorgeschlagen. Sie haben ja selber angekündigt, beziehungsweise der Justizkommissar, dass die TTPA durchaus Gegenstand eines Omnibus oder einer Änderung sein könnte. Plant die Kommission eine solche Must-Carry-Pflicht, wie wir sie in Deutschland im Rundfunk bereits seit Jahren kennen? Oder würden Sie dies dem nationalen Gesetzgeber überlassen? Und an die BFDI und an die EU-Kommission die Frage, die Plattformen kritisieren ja insbesondere die speziellen Pflichten zum Targeting, dass diese unpraktikabel seien. Und wenn ich auf die Gesetzesbegründung der TTPA schaue, dann lese ich dort, dass die Einwilligung im Einzelfall erfolgen müsste für eine politische Kampagne. Das ist aus meiner Sicht einer der Hauptpunkte, der völlig unpraktikabel ist. Deswegen an die BFDI die Frage, wie würde man das in Deutschland auslegen? Muss ich vor jedem Newsletter, den ich rausschicke, alle noch mal fragen, ob sie den noch bekommen wollen? Und vielleicht könnte ja die Kommission da auch noch mal klarstellen, sich äußern.
So, wer beginnt? Kommission.
Zur ersten Frage. Ja, die Verordnung trifft zu, das ist ganz einfach. Dies an allen Mitgliedstaaten gilt und die grundsätzlichen Leitlinien für die Mitgliedstaaten besetzen der Strukturen müssen eingeführt werden. Also das ist ein Text, der heute schon gültig ist. Zweite Frage, da sprach ich ja über das Gesetz zur Registrierung und die Kontaktpunkte. Wir haben ein Register der Anbieter erstellt oder arbeiten gerade dran und die Kommission wird den Status der Umsetzung durch einen Implementierungsdialog mit den Mitgliedstaaten fördern. Ich hoffe, dass das Ihre Frage beantwortet. Ich denke, dabei geht es auch um Artikel oder Kapitel 3, um Targeting und Targeting von politischen Werbemaßnahmen. Und Ihre Datenschutzbeauftragten müssen sich damit auseinandersetzen und ihre Zustimmung geben. Die Behörden, die in Ihrem Land dafür zuständig sind, müssen nämlich ihre Zustimmigkeit geben.
Also, das ist eine sehr gute Frage. Aus meiner Perspektive ist Einzelfall Einzelfall. Ja? Und das heißt dann natürlich, dass nochmal zugestimmt werden muss. Einzelfall, wir haben im Datenschutzrecht ja auch Auslegungsmöglichkeiten in Richtung Broad Consent etc. Das sind dann aber wirklich Ausnahmeregelungen, die da getroffen wurden, beziehungsweise die zusammen mit der Praxis erarbeitet wurden. Man kann sicherlich über Auslegungen im Einzelfall nachdenken, aber es drängt sich natürlich erstmal eine solche Auslegung aus, die tatsächlich einzelfallspezifisch, also jedes Mal eine Einwilligung erfordert.
Vielen Dank. Als nächstes Frau Vogtschmidt für die Linke.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich auch direkt an Frau Specht-Riemschneider. Und zwar mit der TPPA-Verordnung wird ja bei personalisierter Werbung unterschieden hinsichtlich welche Datenkategorie, für welchen Zweck, unter welchen Bedingungen und dann eben auch noch die Unterscheidung in politische und nicht politische Inhalte. Deswegen die Frage an Sie, ist es Ihrer Einschätzung nach mit Blick auf den Datenschutz und dessen auch gute Durchsetzbarkeit der Sache förderlich, dass personalisierte Online-Werbung auf diese Weise reguliert werden? Oder sehen Sie datenschutzrechtlich bei personalisierter Online-Werbung grundsätzlich Probleme, die auch grundsätzlich adressiert werden können?
Das ist eine gute Frage, die ich im Detail nicht ad hoc aus dem Bauch heraus beantworten kann. Es ist sicherlich so, dass ich der Meinung bin, dass wir personalisierte Werbung uns sehr gut angucken müssen, was das Datenschutzrecht angeht, aber nicht unbedingt auf Grundlage des Ausspielens der politischen Werbung, sondern oder was heißt politische Werbung? Personalisierte Werbung. Personalisierte Werbung ist deswegen datenschutzrechtlich problematisch, weil sie eine Profilbildung im Prinzip voraussetzt. Ja, und das ist eigentlich das, wo wir datenschutzrechtlich ansetzen wollen und ansetzen müssten. Also das Zusammenstellen von Daten, um am Ende eine Personalisierung auszuspielen, das ist ein großes Problem. Und ansonsten müsste ich Sie so ein bisschen auf dem Dialog, der vielleicht noch zwischen uns nachfolgt, vertrösten, wenn wir noch im Einzelfall darüber sprechen wollen, was man da noch gesetzgeberisch tun könnte.
Vielen Dank. Dann bin ich auf jeden Fall auf den Dialog gespannt, der dann noch folgt. Dann schiebe ich noch fix. Ja, das werde ich auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich würde dann noch fix eine Frage nochmal anschließend an Herrn König nachschieben. Und zwar, wir hatten ja vorhin schon über die Problematik gesprochen der organischen politischen Werbung. Und eine ähnliche Problematik liegt dann ja auch bei politischer Einflussnahme durch KI-Sprachmodelle. Und ein ziemliches Problem ist ja nun auch, wenn man daran denkt, wie viele Menschen gar nicht mehr googeln, sondern einfach einen KI-Anbieter einfach befragen, also anstatt eine Homepage aufzurufen. Wie bewerten Sie das? Und gibt es denn im Rahmen des heute debattierten Durchführungsgesetzes überhaupt Möglichkeiten, hierzu Regelungen zu ergreifen?
Vielen Dank für die Frage. In meiner Stellungnahme bin ich ja auch ganz am Ende kurz darauf eingegangen. Ich sehe keine Möglichkeit in dem vorliegenden Gesetzentwurf oder auch im Rahmen der TTPW, das sich näher anzuschauen. Grundsätzlich ist das die nächste technologische Welle, vor der wir stehen, wenn es darum geht, wie stellen wir sicher, dass wir eine transparente und strukturierte demokratische Öffentlichkeit haben, sowohl digital als eben auch offline. Und das ist die nächste technologische Schwelle. Und ich möchte gerne einfach nur den MandatsträgerInnen heute hier mitgeben, wir waren, was die digitalen Plattformen angeht, zu spät dran. Und die haben sich jetzt einfach mal verabschiedet. Das ist mal ganz klar zu sagen, es gibt keine politische Werbung auf Meta, auf Google, auf LinkedIn, auf TikTok. Es gibt sie nicht mehr auf absehbare Zeit. Punkt. Teilweise geht es sogar so weit, dass selbst wenn eine Werbeanzeige nicht herunterfallen würde, wenn ich das noch sagen darf, gegen die Nutzungsrichtlinien der Plattform verstößt. Und es ist jetzt entscheidend, genau vor dem Bild, wie Sie es gerade skizziert haben, dass zunehmend natürlich eben auch Chatbots, KI-Modelle gefragt werden und die maßgeblich dazu beitragen, wir keine Transparenz dazu haben, wie werden die Quellen genutzt, die dann eben auch in die einzelnen Antworten eingespeist werden. Und ich kann nur den GesetzgeberInnen den Auftrag mitgeben, sich damit zeitnah zu beschäftigen, dass man dieses Mal vor der Welle ist und nicht hinter der Welle, wie wir es in Bezug auf Social-Media-Plattformen erlebt haben.
Als nächstes für die AfD,
Herr Rupp. Herr Vorsitzender, geehrte Kollegen, geehrte Sachverständige, um nochmal Klarheit zu schaffen, habe ich eine Frage, denn das ist, glaube ich, die größte Unsicherheit gewesen. der Paragraph 6 und 7 des Gesetzentwurfs vom PWTG, der ja vorsieht, dass BNetzNA und BFDI bei Gefahr im Verzug die Möglichkeit bekommen, Redaktionsräume zu durchsuchen und Gegenstände zu beschlagnahmen, eben auch ohne richterlichen Beschluss. Das ist ja das, was sehr für große Verunsicherung sorgt. Und die Frage ist hier, was denn Gefahr im Verzug bedeuten kann. Ist hier ein Graubereich gemeint? Vor allem auch für die juristischen Laien ist das wichtig zu verstehen. Oder gibt es konkrete Beispiele, Gefahr für Leib und Leben zum Beispiel, die dann so eine Gefahr im Verzug-Maßnahme rechtfertigen würde? Diese Frage würde ich an Professor Dr. Fiedler, Herr Ferdenhalden und Dr. Ferro stellen, bitte.
Vielen Dank. In unserer Interpretation, ich glaube, da sind sich auch alle Sachverständigen einig, werden die 5 und 6 auf Presse- und Medienunternehmen keine Anwendung finden, weil sie halt eben nur für diesen ganz kleinen Bereich des BFDI und der Koordinierungsstelle sind, wo die halt Zuständigkeiten haben. Und wenn man dann noch klarstellt, wie wir das erbeten haben, dass Medienunternehmen dann, wenn sie auch Hoster der Werbung sind, nicht als Dienstleister gelten, dann finden diese Normen gar keine Anwendung auf Medienunternehmen. Aber natürlich, wir finden sogar schon in der StPO das zu schwach, weil wir einfach keinen Anlass sehen, dass es überhaupt irgendwas Gefahr im Verzug geben kann, wo man irgendwie einen Medienorgan meistens dann doch fast schon in Existenzschwierigkeiten gibt. Und deshalb haben wir ja gesagt, sagt, dass bei der Anwendung der Verordnung auf Medienunternehmen sowohl diese Normen als auch die aus dem DDG, als auch aus dem Bundesdatenschutzgesetz, also die Eingriffsbefugnis für Durchsuchung, Beschlagnahmen etc. nicht zur Anwendung kommen, weil wir überhaupt keinen Grund sehen, dass man wegen solcher Transparenzverpflichtungen Medienunternehmen durchsucht. Das gibt es auch nicht bei anderen Kleinigkeiten. Wenn Sie Schleichwerbung machen, gibt es das nicht. Wenn Sie falsche Berichte machen über den, ich weiß nicht wen, gibt es das nicht. Erst bei schweren Straftaten und Verstrickungen kann man sowas machen. Wir würden es komplett ausschließen. Aber trotzdem ist es so, dass wir im Moment nicht die Gefahr sehen, dass es real jetzt zur Anwendung kommt gegenüber Medien.
Ja, ich kann auch kurz ergänzen, natürlich könnte aber eine solche Gefahr für andere Anbieter politischer Werbung bestehen, also nicht Medienunternehmen, die in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen. Da kommt es natürlich darauf an, wie der Begriff Gefahrenverzug definiert wird. Sie haben das ja schon erwähnt. Grundsätzlich ist das ein juristischer Begriff, der auch in der Rechtsprechung entsprechend schon weiter konkretisiert ist. Sie brauchen in der Tat schwere Straftaten oder auch die Vernichtung von Beweismitteln könnte so eine Möglichkeit sein. Aber wie gesagt, da gibt es dann sehr, sehr hohe Hürden. Ich verhehle aber nicht, dass das im Einzelfall natürlich eine Maßnahme ist, die theoretisch auch von der Exekutive ein Stück weit willkürlich einsetzbar ist. Es ist nun mal ein unbestimmter Rechtsbegriff, wann Gefahr im Verzug vorliegt. Und das muss eben im Einzelfall geklärt werden, ob diese Voraussetzung vorlag oder nicht.
Dann als nächstes für die CDU-CSU nochmal Dr. Kronenberg-Körner.
Ja, herzlichen Dank. Ich darf mit Blick auf die letzte Runde kurz feststellen, dass diese Targeting-Vorschriften in der Tat vieles völlig unbrauchbar machen. Frau Specht-Riemenschneider, herzlichen Dank für die Anmerkung und hoffe, dass die Kommission das insofern mitnimmt, als dass das auch angepasst werden muss. Ich darf noch sagen, beim Schutz der Presse geht es natürlich auch aus meiner Sicht, das müssen wir schon auch noch mal sagen, um freie Berufe, um Berufsgeheimnisträger und um auch den Schutz von Abgeordneten, den wir da sicherstellen müssen. Aber meine Frage geht jetzt dahin an Herrn König vielleicht. In der Praxis der Wahlkämpfe zeigt sich ja, dass viele Ehrenamtliche jetzt eigentlich nur frustriert zurückgeblieben sind und gesagt haben, lasst mich mit dem Zeug allein, ich mache es gar nicht mehr. Vor allem, weil die Verlage natürlich die Pflicht zur Bekanntmachung, die ja eigentlich sie trifft, an den Auftraggeber weitergeben und ich sage mal das Ausfüllen der Tabelle dann lieber dem Auftraggeber überlassen. Sehen Sie Möglichkeiten, die Bürokratie abzubauen, sowohl auf der EU-Ebene, aus meiner Sicht würde ein Online-Archiv reichen, aber vielleicht auch jetzt in dem deutschen uns vorliegenden Gesetz, ob wir hier noch Bürokratielasten mindern können mit den Spielräumen, die uns bleiben. Danke.
Vielen Dank, Herr Dr. Körner. Ich sehe diese Möglichkeiten kurzfristig nicht und ich möchte noch einmal wiederholt auf diesen einen Punkt eingehen, was eben Wahlkämpfer, Ehrenamtliche bei Kommunalwahlen, bei Landtagswahlen betrifft. Welche Möglichkeiten hat man denn jetzt noch, Menschen in der digitalen politischen Öffentlichkeit zu erreichen? Welche Kanäle können wir nutzen? Die Plattformen fallen weg. Man kann davon halten, was man möchte, ob es sinnvoll ist, großen Tech-Konzernen Werbebudget zur Verfügung zu stellen. Aber was es eben sicherstellt, ist, dass in strukturschwacheren Regionen, nehmen wir beispielsweise in Rheinland-Pfalz, in Hunsrück, da haben sie nicht an jeder Ecke Digital Out of Home. Da haben auch nicht die Parteien im Zweifel das Geld, über große Landstriche hinweg eben auch die Präsenz zu sein. Die Medienlandschaft gibt das vielleicht auch gar nicht mehr her. Und dann waren das legitime Mittel in dem Rahmen laufenden Wahlkampf oder als Mandatsträger vor Ort präsent zu sein. Die Möglichkeit entfällt jetzt. Welche Möglichkeiten haben die Wahlkämpfer, die Kandidierenden vor Ort? Programmatische Werbeanzeigen, Programmatic Advertising. Hier kommen die Publisher ins Spiel. Das sind aber Werbeformate, die bislang so gut wie gar nicht für politische Werbezwecke genutzt wurden. Zweitens, die Infrastruktur nicht so aufgebaut ist und sehr kompliziert, teilweise auch in der Beweislastführung, ne, Nachweispflichten vom Sponsor über den Dienstleister, über den Platzierer der Werbung bis zum Herausgeber, was dann eben ein Publishing, ein Medienhaus sein kann. Und da fällt dann im Endeffekt die Möglichkeit für kleinere politische Organisationseinheiten komplett weg, noch digitale Anzeigen zu schalten. Und worauf ich jetzt nach vorne hinsetze, und das ist eine Herausforderung, vor der der Markt steht, die Budgets, die jetzt im internationalen Vergleich nicht gigantisch sind, sind ja weiterhin vorhanden. Die Frage ist jetzt eben, wie entwickelt sich der programmatische Werbemarkt? Wie reagieren die Publisher darauf? Haben wir die Möglichkeit, dort in Zukunft eben über Display, über Digital Out of Form, über Podcasts eben auch Werbeplatzierungen zu sehen? Und finden wir hier Möglichkeiten, dass eben auch unterhalb der Schwelle beispielsweise von Landesparteien das überhaupt Kandidierenden möglich zu machen? Und das ist einfach sehr schmerzhaft und sehr herausfordernd und halte ich auch für eine große Herausforderung für die Kandidierenden. Denn Politik muss dort kommunizieren, wo Meinungen stehen. Und das tut es momentan maßgeblich eben auf diesen großen Plattformen, die sich von der TTPA und damit politischer Werbung verabschiedet haben.
Und abschließend für die SPD, Herr Schätzl.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Zum Abschluss bleibt auf jeden Fall festzuhalten, dass nicht nur der Markt vor Herausforderungen steht, sondern auch das Parlament, weil wir aufgrund Ihrer vielzähligen Wortmeldungen natürlich viel zu tun haben. Unsere Aufgabe muss es jetzt sein, quasi fast keine oder bestenfalls gar keine Interpretationsspielräume mehr zuzulassen. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Kornils. Herr Fiedler, Sie haben vorher ein Beispiel genannt. Das war das Beispiel vom Leitartikel, das jetzt gerade hängen geblieben ist bei mir. Also ich interpretiere das Beispiel so, es gibt einen Anfangsverdacht, dass ein Leitartikel möglicherweise mit politischer Einflussnahme aus dem Ausland bezahlt wurde, wovon egal, im, genau, dass ein Leitartikel bezahlt wurde, um eine politische Meinung zu verfestigen. Und deswegen die Frage an Herrn Kornils, die in etwa lautet, sehen Sie das genauso, beziehungsweise sehen Sie in dem Fall auch die Gefahr, dass es zu Durchsuchungen kommen könnte, wenn wir über den Inhalt sprechen? Ich glaube, wo wir uns alle einig sind, spätestens wenn wir über den Inhalt sprechen, ist nicht der Bund zuständig, sondern spätestens dann die Landesmedienanstalten. Aber die konkrete Frage an Herrn Kornils.
Ja, ganz herzlichen Dank. Zunächst einmal, ich glaube in der Tat, das hat ja auch Christoph Fiedler mittlerweile eingeräumt, ist das kaum ein Thema dieser Bundesdurchführungsregelung, sondern später aber der Landesregelung. Das Thema verschwindet dann natürlich nicht dadurch, das Problem, dass wir es heute vielleicht nicht diskutieren müssen, dass mit den Vermittlungsdiensten Medienunternehmen grundsätzlich kaum betroffen sein können, das daran würde ich festhalten. Ich würde auch nicht meinen, dass Mediendienste deswegen Vermittlungsdienste werden, weil sie politische Werbung hosten. Darüber können wir länger diskutieren, aber das dürfte kaum der Fall sein. Man kann das noch klarstellen. Ich hatte das empfohlen an zwei Stellen beim Dienstanbieterbegriff, vielleicht auch bei den Befugnissen klipp und klar jetzt hier in das Bundesgesetz reinzuschreiben, dass die Medienunternehmen draußen sind. Jetzt zur Frage, kann das bei den Landesregelungen dann passieren? Die stehen ja dann vor dem Problem. Aber natürlich, wir haben diese Eingriffsbefugnisse, die wir bisher nicht hätten im deutschen Recht. Die sind in der Verordnung aber vorgesehen. Deswegen teile ich nicht den Ansatz, und das Problem bleibt, dass man die Beschlagnahmedurchsuchungsregelung einfach streichen kann. Denn die sind im 22 Absatz 5 der Verordnung mit Anwendungsvorrang und verbindlich vorgegeben. Ich halte das für unglücklich. Das ist keine gute Lösung. Wir haben damit ein Problem im weiteren Sinne für die Pressefreiheit, für Medienunternehmen, das aber in der Verordnung begründet liegt. Und hier können wir keine Reparatur mehr betreiben dieser Probleme dann in den Landesregelungen. Das heißt, wir werden, fürchte ich, diese Möglichkeit, das Szenario, was Sie geschildert haben, nicht ganz ausschließen können. Man kann das versuchen abzusichern, indem man die Schutzregelungen der Strafprozessordnung oder auch des 4 Absatz 3 nochmal klarer hervorhebt in den Durchführungsregelungen, dann der Länder, nicht des Bundes. Für den Bund kommt das, für dieses Gesetz spielt das meiner Ansicht nach kaum eine Rolle. Machen. Auch das hilft freilich nur begrenzt weiter, wenn ich das noch sagen kann. Auch Fiedler hatte darauf schon hingewiesen, weil auch der Quellenschutz, der Informantenschutz, diese Form der Vertraulichkeitsbeziehung zum Anzeigenkunden grundsätzlich nicht enthält. Es gibt die alte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1983 zu Chiffrenanzeigen, die das relativ deutlich gemacht hat. Also wir können nicht ausschließen, dass es zu Durchsuchungen in Presseunternehmen kommt, aufgrund der landesrechtlichen Regelungen später. Das sieht aber das EU-Recht vor. Und auch ich würde hier appellieren, längerfristig auf Unionsebene versuchen, wenigstens diese massiven verwaltungsrechtlichen, aufsichtsrechtlichen Durchsetzungs- und Ermittlungsbefugnisse zu reduzieren. Die sind dem Thema und auch dem Risikopotenzial unseres Problems unangemessen und unverhältnismäßig. Aber das ist ein unionsrechtliches Problem.
Vielen Dank. Dann sind wir am Ende der zweiten Debattenrunde und somit auch am Ende der öffentlichen Anhörung angekommen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei den Sachverständigen, die uns hier im Sitzungssaal, aber ebenso diejenigen, die uns digital zugeschaltet waren. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute mit Ihrer Expertise zur Verfügung gestanden sind. Vielen Dank dafür. Ich darf mich bedanken bei den Zuhörerinnen und Zuhörern im Saal und digital für Ihr Interesse und natürlich auch bei der Technik, bei den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die es möglich gemacht haben, dass wir diese Anhörung in dieser Form auch durchführen konnten. Noch ein Hinweis auf die nächste Sitzung des Ausschusses, vor allem an die Abgeordneten jetzt. Die nächste Sitzung, nicht öffentliche Sitzung, wird um 17 Uhr starten, also in wenigen Minuten. Diejenigen, die sich noch kurz versorgen möchten, können das vor dem Sitzungssaal noch tun. Ansonsten darf ich Ihnen allen noch einen angenehmen Tag wünschen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und die Sitzung ist hiermit geschlossen.